Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer – Leben, Lieben, Lachen.
Mein Name ist Eleni Krautz, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Trauerbegleiterin und ich gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst.
Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's.
Heute spreche ich mit Jenny Sagave und ihr ist wirklich was ganz Schreckliches passiert, nämlich hat sie ihre Zwillinge verloren, Leon und Marlene. Das sind ihre Sternkinder und sie wird uns gleich davon berichten oder möchte das hier gerne teilen in dem Podcast, was ihr passiert ist, wie sie damit umgegangen ist, wie sie vielleicht auch ein Stück weit ihre Trauer bewältigt hat, was seitdem passiert ist. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Jenny. Schön, dass du da bist und dir heute Zeit genommen hast.
Hallo, liebe Eleni. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Natürlich ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch.
Ja, das ist ja auch nichts, wo man so alltäglich drüber spricht oder womit man... Man weiß ja jetzt auch nicht, wer hört sich das alles an, wer kennt mich dadurch dann etwas besser oder ja, was kommen da überhaupt für Reaktionen? Also das wissen wir alles noch gar nicht. Meistens ist das ja sehr wohlwollend und meistens finden meine Hörer das interessant oder können sich da Tipps mitnehmen oder ja, können sich damit auf jeden Fall auch verbinden. Und vielleicht magst du einfach mal direkt reinstarten, zu erzählen, was passiert ist, wie es dir da ging, wie so die Rahmenbedingungen war, also alles, was du gerne teilen möchtest und woran du uns teilhaben lasse. Ja, würde ich mich freuen, wenn du uns erzählst.
Ja, gerne doch. Ja, also, ja, meine Reise mit meinen Kindern begann 2020. Und zwar, ja, war ich im Januar 2020 dann das erste Mal schwanger und habe mich dann auch total gefreut auf all das, was kommt und endlich eine eigene Familie. Und ja, habe dann schon recht früh gewusst, dass ich mit Zwillingen schwanger bin, habe es aber für mich behalten, weil man weiß ja immer, man weiß ja nicht, wie es gut geht, ob es gut geht, ob alles klappt, ja, und ja, all das, was man so vorher halt schon hört. Mit vor der 12. Woche soll man ja eh noch nicht wirklich die Schwangerschaft irgendwie bereit, also halt irgendwie offen sagen. Ja, so das, was man halt so gesellschaftlich hört. Und also vor der 12. Woche. Und dann habe ich das halt so auch alles erstmal so für mich behalten. Mein Mann wusste Bescheid, ich wusste Bescheid. Und aber sonst großartig niemand. Also Familie, Freunde, Bekannte haben wir alles so im, ja, ganz, ganz klein gelassen. Und ja, weil es eine Zwillingsschwangerschaft war, hat uns oder mich auch die Frauenärztin zum Feindiagnostiker überwiesen. Und da war immer mein Ziel, wenn ich da in der 11. Woche Bescheid weiß, dann, dass dann auch alles gut ist mit beiden, dann sage ich das allen, dass es Zwillinge werden. Naja, dann kam Corona, wenn man das hier so nennen darf, aber es war so 2020. Ja, da musste ich allein zum Feindiagnostiker. Und dann hat er auch noch gefragt, wollen Sie wissen, wenn irgendetwas ist, Nackenfalte, dies, das. Und dann habe ich alles verneint. Dann sagt der natürlich, er ist Arzt, wenn er was sieht, man wird es ihm anmerken, dass er was sieht und er kann es dann nicht leugnen. Dann haben wir uns committed, wenn alles gut ist, braucht er nicht näher drauf eingehen. Aber wenn er dann merkt, dass da irgendwo, ja, Sachen sind, die vielleicht außerhalb der Norm sind, dann soll er es halt doch ansprechen. Und ja, so kam es dann. Erster Zwilling, alles
Verhalten?
So.
Also, wenn ich da mal zwischenfragen darf, wie fandst du dieses Verhalten vom Arzt?
Ich fand es schon komisch, weil eigentlich hat er mich ja überredet, es anders zu wollen, wie ich es eigentlich wollte. Also anders, wie ich es eigentlich vorhatte. Ich hatte keinen Partner da, mein Mann, mein Schatzi war nicht mit dabei. Ja, aber habe es dann akzeptiert. Ich bin selber, ja, gelernt wissenschaftlicher Natur. Habe dann gesagt, gut, dann ist es halt so. Ja, dann war auch erst alles gut. beim ersten Zwilling. Und dann ging's los. Das schon so früh. Und dann hat das so viele ja, Dinge erkannt, die da nicht normal sind. Und mein Mann durfte immer noch nicht hochkommen. Und das Commitment war dann, nachdem dann, also ich da schockiert alleine lag, Nackenfalte zu dick, ich weiß schon gar nicht mehr, was alles da schon ersichtlich war, weil ich hatte danach noch richtig, richtig viele Termine, Ärzte und Ultraschall. Auf jeden Fall durfte dann natürlich mein Mann dann doch hoch zum Gespräch. Komisch, ja, also einfach unverständlich. Naja, ich glaube, in der Zeit haben viele Sachen erlebt, die sie ja bis heute auch noch nicht verstehen. Ja, und dann haben wir uns natürlich entschieden, auch letztlich doch eine Fruchtwasseruntersuchung machen zu lassen, weil ich Klarheit wollte. Was ist das jetzt? Was sind das für Dinge, die auf uns zukommen? Ja, und so fand man dann bei der Fruchtwasseruntersuchung raus, dass wir ein Zwillingspärchen haben, Mädchen und Junge. Und ja, eigentlich wollte ich den Jungen die Punktion gar nicht machen, aber letztlich wollte ich dann doch wissen, dass wirklich bei vielleicht einem alles gut ist. Und ja, so kam es dann, Fruchtwasseruntersuchung. Und ja, die Tochter hatte Trisomie 18. Ein sehr, sehr seltener Gendefekt. Ja, aber der kleine Mann, der war kerngesund. Das war dann auch erstmal so wirklich der Hoffnungsträger in der ganzen, ja, Schwangerschaft auch. Aber
Und
ja, ich.
zweieiig, ne? Zweieiige Zwillinge, ne?
Genau.
Weil sonst hat das ja auch noch mal ein höheres Risiko, ne? Wenn die eineiig gewesen wäre, wäre es auch noch mal, also wäre der Verlauf wahrscheinlich noch mal auch anders gewesen dann, ne?
Genau, ja, so hatten sie ja jeder ihre eigene Fruchtblase und ja. Genau, und dann ging es halt los. Trisomie 18, was ist das? Lernt man so, naja, hört man irgendwie nie. Und dann natürlich das Auseinandersetzen mit dem, was ist. Und der Arzt hat von vornherein gesagt, Trisomie 18 nicht überlebensfähig. Wird definitiv nicht überleben. Kann sein, dass es sich irgendwann mal verabschiedet, im Bauch schon. Und ja, und dann habe ich mich halt schon extrem früh damit auseinandergesetzt. Eigentlich, wo es darum ging, ein neues Leben zu gebären, ging es eigentlich schon um den Tod. Und ja, dann hat man halt da schon angefangen, sich zu informieren. Und ja, ich bin halt echt ein Lernerholik. Habe mittlerweile herausgefunden, dass es an meinem Human Design liegt. Und habe dann natürlich, ja, Bücher gekauft. Was kann man machen? Ja, dann habe ich mich ja Richtung Sternenkinder und auch weitertragen. Also das Buch war echt mega gut. Also das kann ich wirklich jeder Mama mit ja, so pränataler Diagnostik, die nicht so gut verläuft ist, ans Herz legen, weil viele Ärzte auch, ich sag mal, mit der Trisomie 18, die stempeln dann das Kind schon ab als nicht lebensfähig. Und da wird eine Sache hingelegt, die man vielleicht tun soll, und man kann eigentlich selber gar keine Entscheidungen treffen, aber man will das eigentlich auch nicht, dass ein das Arzt für einen tut. Und ja, in dem Buch wird auch einiges beleuchtet von vielen verschiedenen Frauen, Familien, von vieler verschiedener Perspektiven, egal ob man sich für weitertragen oder auch nicht weitertragen entscheidet. Aber dass man für sich selber auch sich selber die Zeit gibt, nicht jetzt sofort eine Entscheidung treffen zu müssen, sondern ja, sich dafür Zeit nimmt. Ich hatte ja das Glück, dass ich meinen Hoffnungsträger noch in mir trug, den kleinen Mann, der gesund war. Ja, und kann echt nur jeder Mama mitgeben da draußen, hört auf euer Bauchgefühl und auf eure Intuition und lasst euch da nicht irgendwie, ja, überreden.
Wohingehend war denn die Beratung von deinen Ärzten? Also haben die das eher so neutral geschildert oder welche Perspektiven es so gibt oder welche Möglichkeiten oder war das eher so in eine Richtung?
Ja, die haben eigentlich immer gesagt, egal wie, also die Geburt wird sie nicht überleben und wenn sie es überhaupt bis dahin schafft. Und ja, und dann hat man halt mal so die Infos und ist erstmal damit alleine in einer Zeit, in der man eigentlich auch gefühlt nirgends hin konnte. Ja. Und ja, da habe ich dann auch schon früh angefangen, mich umzuschauen und zu gucken, ja, in welche Richtung es gehen kann und wo man da auch vielleicht nochmal Unterstützung holen kann, auch gerade Trauer und Kind, weil letztlich ist man doch mit der Thematik alleine. Die, ja, Familien, Freunde wissen irgendwie auch nicht, wie sie mit einem umgehen sollen, weil sie selber damit nicht umgehen können, weil die Gesellschaft einfach irgendwie sich halt nur mit dem Leben beschäftigt, aber der Tod, der wird halt einfach weit nach hinten geschoben. Der gehört irgendwie nicht dazu und den will man nicht, weil es halt immer was Negatives ist. Also, ja. Genau. Ja, und dann waren eigentlich, ja, ging es halt von Ultraschall zu Ultraschall. Den kleinen Mann ging es weiterhin gut. Und ja, bei ihr hat man halt immer extrem viele Veränderungen festgestellt. Also die Trisomie 18, die geht einher mit einer geistlichen Behinderung und auch körperlichen Einschränkungen. Mit den Füßen, die nicht so dastehen, wie sie sollen, und Spina bifida, also offener Rücken und. Also, ja, da waren wirklich, naja, lehrbuchmäßig gefühlt alle Merkmale da, die es für Trisomie 18 für den Gendefekt gibt. Wo ich Halt gefunden habe, war tatsächlich in Facebook-Gruppen. Ich habe eine Facebook-Gruppe gefunden, wo es Trisomie 18 Kinder gibt, auch lebende Kinder. Anders als das, was der Arzt jemals berichtet hat. Gerade der Feindiagnostiker. Ja, also es gibt tatsächlich Kinder, die damit auch leben. Natürlich ist es eine andere Lebensart wie ein gesundes Kind. Aber ja, genau. Und das finde ich halt echt interessant, dass, also ich finde es halt schön, dass das Internet und die Möglichkeit, sich zu vernetzen, halt eben auch irgendwo, dass man da auch Gleichgesinnte finden kann und auch findet und ja, dann dort auch irgendwie einen Halt bei Fremden. Ganz, also ja, faszinierend.
Ja,
Ja.
das verbindet, ne? Also das ähnliche Schicksal oder die, also entweder eine Person, die da gerade das am selben Punkt ist, glaube ich, wo man sich austauschen kann oder sagen kann, ah, wie war jetzt die deine Untersuchung, wie war dein, so wo das so ein Wechsel ist. Oder natürlich von ein paar Personen, wo die schon weiter sind, wo man dann so irgendwie so eine Perspektive auch entwickeln kann, ne? Oder ja, mal nachfragen kann, ne, wie war dann eure Geburt oder wie ist jetzt das Leben mit dem Kind oder was, ja, was so nach dem Motto, was kommt noch auf mich zu? Also ich glaube, das hat so mehrere Aspekte, ne?
Ja, definitiv. Und das hat uns dann auch dazu bewegt, dass wir halt gesagt haben, an sich, ja, soll auch die Kleine selber entscheiden, wann sie gehen möchte. Wenn sie so oder so laut Arzt nicht lebensfähig ist, es gibt welche, die leben manche Wochen, manche Monate, manche nur ein paar Minuten, Stunden, manche sogar Jahre. Es gibt Achtjährige, es gibt sogar 18-Jährige, je nachdem welche Form, da gibt es unterschiedliche Formen, aber ja, es gibt lebende Kinder. Und dann habe ich mich tatsächlich auch einfach damit auseinandergesetzt. Was kann ich auch irgendwo immer so das Positive? So, wenn denn beide überleben, was kann ich denn machen? Habe schon nach einem inklusiven Kindergarten geguckt, weil ich wusste, nach einem Jahr muss ich wieder arbeiten, egal wie. Wegen Lebensstandard, was man sich drumherum aufgebaut hat. Hätte dann tatsächlich auch schon einen Kindergarten gefunden gehabt. Und das waren halt immer so die Hoffnungsträger halt in Kombi mit, ja, dem Jungen, dem es gut ging. Aber natürlich auch immer in, ja, mit dem Wissen, wann ist denn soweit, dass die Kleine sich verabschiedet. Und ja, so ging das dann immer hin und her. Ich habe dann auch, ja, mich viel auseinandergesetzt. Was kann man denn machen, um Erinnerungen zu schaffen? Mit Sternekind, Fotograf. Und das sind echt Dinge, wenn man, ich habe mittlerweile durch einen Rückbildungskurs auch von einer Trauerbegleiterin auch andere Sternemamas kennengelernt. Bei denen war das halt von einem Tag auf der nächste, war, also das Kind war von einem Ultraschall auf den nächste nicht mehr da, hat nicht mehr gelebt, das war schon noch da. Die hatten ja diese ganze Vorbereitung nicht und auch, ja, innerhalb der Familie habe ich auch eine, die hat das auch genauso erlebt, von einem Moment auf den nächsten. Die wurde zwar in dem Moment diesen Sternekind-Fotografe angeboten, aber du denkst ja, oh nee, Bilder, also du lehnst es irgendwie gefühlt ab, da dabei wären die jetzt so wichtig gewesen. Sie bereut, dass sie die nie hatte und deswegen, egal, also kann ich nur empfehlen, schlimmster Fall, guck dir sie halt nicht an. Aber das muss auch jeder selber entscheiden. Aber ja, so Dinge habe ich mich dann halt im Vorab einfach informiert. Einfach, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich muss irgendwas tun, um da wieder einen Halt reinzukriegen oder dass ich das Gefühl habe, ich habe das irgendwie im Griff. Wobei, naja, so richtig im Griff haben kann man das Schicksal einfach nicht. Ja, und habe dann auch eine andere ja, Beratungsstelle auch einfach aufgesucht. Aber bei manchen Beratungsstellen, da musste ich irgendwie gefühlt die Leute am Telefon mehr beruhige, weil ich da so halt mit der Art, wie ich jetzt rede, dort angerufen habe und das geschildert habe, was bei mir gerade los ist. Und dann waren die so, oh nein. Ich denke, naja, ich weiß nicht, haben Sie nicht die Trauerbegleiter-Ausbildung? Ich weiß nicht. Da hatte ich dann das Gefühl, naja, mit der Person kann ich dann definitiv nicht darüber reden. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss die Starke sein, damit die Person nicht triggert, keine Ahnung warum. Ja, das waren dann schon, ja, seltsame Erfahrungen, die man da macht.
Ja, es geht eine ganze Zeit lang nur noch um das Thema, ne? Und gerade in Corona-Zeiten war ja auch vieles ja gar nicht erreichbar oder gar kein Austausch möglich oder man, also auch keine Ablenkung mal möglich oder, also das war ja wirklich wie so ein, saß dir wie in so einem Kokon zu Hause und alles drehte sich nur darum, oder?
Ja, genau. Also ich habe dann auch noch versucht, weiterzuarbeiten. Ich wollte ja an der Arbeit gar nicht Bescheid geben. Also ich war ja immer noch in meiner Bubble vor der 12. Woche, sagt man nichts. Aber ja, habe dann natürlich, haben meine Arbeitskollegen schon recht früh gemerkt, dass ich schwanger bin, weil ich habe morgens früh gegessen. Ich habe nie gefrühstückt vor 8:30. Ich hatte Hunger ohne Ende. Und dann habe ich es dann irgendwann in der 11. Woche, nachdem ich dann auch beim Feindiagnostiker ja, das Ergebnis hatte, dass da was nicht stimmt, konnte ich mich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Das ging nicht mehr. Ich saß zu Hause und habe geheult. Wem nutze ich da noch was? Ja, und dann habe ich das halt eben erst beim Teamleiter dann natürlich erzählt und dann auch meinen Arbeitskollegen und bin dann ins ja, Beschäftigungsverbot dann auch gegangen.
Rückblickend eine gute Entscheidung für dich? Also war das eine gute Entscheidung?
Ja, tatsächlich war es eine gute Entscheidung. Ja, ich habe auch an der Arbeit, ich baue also in meinem Hauptberuf Maschine. Ich trete da auch ein für die Sicherheit der Maschine und Personen. Ja,
Ja.
das wäre nicht tragbar gewesen, da weiterzumachen. Genau. Und dann konnte ich mich auch irgendwie auch, ja, ganz auch irgendwie auf die Schwangerschaft, auf die Verbindung mit den Kindern und auch wenn es viel mit Trauer war, war halt immer noch der Kleine den Hoffnungsträger. Aber irgendwie auch beide, weil sie war ja noch da, sie hat noch gelebt. Ja, und so habe ich dann halt dort, ja, natürlich auch irgendwie gefühlt von einem Arzttermin zum nächsten, weil danach folgten nicht so wie bei normaler Schwangerschaft irgendwie nur 5 Ultraschall, da folgte halt alle paar Wochen was, weil es musste engmaschig kontrolliert werden. Dann hatte sie ab irgendeinem Zeitpunkt viel zu viel Fruchtwasser. Und also ich sah im, ich weiß nicht, was es war, 4. Monat aus wie andere, eigentlich eher so 8., weil halt ihre Fruchtblase einfach viel zu voll war. Und ja, so kam es dann auch, dass ja, dass ich viel zu früh Wehe bekommen habe, schon in der 25. Schwangerschaftswoche. Und obwohl, ja, es wäre tatsächlich die Woche drauf eine Punktion angedacht gewesen. Also es war schon alles eingesteuert, dass dort halt Fruchtwasser entlassen wird aus ihrer Fruchtblase, weil ja, körperlich und auch sonst auch Platz für den gesunden kleinen Mann. Ja, dann hatte ich Wehen und wobei, naja, weiß man ja am Anfang nicht, erste Schwangerschaft, was ist das? Und auch Rückenschmerzen, keine Ahnung. Also es war echt seltsam. Immer habe ich dann meinen Mann geweckt, mein Schatz, und hat gesagt, hey, ich glaube, wir gehen. Hab dort, wir haben Krankenhaus angerufen und die haben natürlich sofort gesagt. Komischerweise war ich 2 Tage vorher. Ich habe mich schon extrem früh im Krankenhaus vorgestellt. Die haben mich gefragt, was ich so früh denn schon da will. Erst so mit einer Ablehnungshaltung, wie irgendwie gefühlt immer zu der Zeit so. Und als ich dann aber die Geschichte erzählt habe, dann waren sie auf einmal alle ganz lieb. Aber warum nicht? Warum lasst man einer Mama, die gerade das Bauchgefühl hat, egal ob gerade alles gut ist mit dem Kind oder nicht, wenn die das Bedürfnis hat, sich in der 22., 23. Woche im Krankenhaus vorzustellen, um Himmels Willen, dann lasst sie doch einfach und nimmt es an. Fertig. Dann geht es ihr vielleicht besser. Ja, komischerweise habe ich mich freitags vorgestellt im Krankenhaus und samstags kam er weh. Weiß ich nicht. War das Zufall? Wer weiß. Ja, von dem Abend hatten die ja schon von mir gehört. Ich durfte dann auch gleich kommen. Und ja, hab dann dort gleich gesagt, dass ich zu viel Fruchtwasser habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, es war echt ganz, ganz seltsam. Dann durfte ich noch aufstehen. Naja, keine 2 Stunden im. Mein Mann musste natürlich wieder gehen, weil durfte ja keiner bei einem bleiben. Der war dann gerade 1 Stunde zu Hause. Wollte ich mir alleine meine Kleidung aus der Tasche holen? Natürlich hat mir keine gesagt, ich muss mich schonen liegen bleiben. Habe ich mich vornübergebeugt, um die Kleider für mich rauszuholen, damit ich bequeme Kleider anziehen kann. Da ist die Fruchtblase geplatzt. Viel, viel zu früh. Und ja, ab da ging halt eben es dann richtig los mit, ja, da war ich halt trotzdem wieder alleine. Es hat also echt viel. Auch mit Alleinsein in der Situation. Die haben dann gleich meinen Mann angerufen, der durfte dann gleich kommen, weil ab da durfte ich in den Kreissaal und da durfte er dann auch dauerhaft dabei bleiben. Ja, und dann haben wir es mit Wehenhämmer und allem noch geschafft, 3 Tage alles zurückzuhalten. Und ja, es waren aber echt, naja, schön begleitet, schön betreut, aber es war schon seltsam, Entscheidungen, die man treffen muss und alles. Ja. Dinge, die man irgendwie nicht braucht. Zum Schluss dann auch eine Ärztin, die überfordert ist mit der Situation, weil wir uns dann doch nachts noch spontan umentschieden haben, weil, naja, nach 3 Tagen Wehehämmer hat man mir keine mehr gegeben. Warum auch immer. Und dann kamen die Wehen natürlich wieder. Und dann durfte mein Mann auch wieder kommen. Und ja. Da war echt eine ganz, ganz liebe Hebamme. Also ich muss sagen, ich wurde echt liebevoll betreut dort. Also die Person an sich waren echt liebevoll. Und ja, wir haben immer mit den Oberärzten auch gesprochen gehabt, wie wir das handhaben, weil eigentlich wollte ich eine Normalgeburt haben, auch mit den Zwillingen. Ja, die kleine kranke Maus, die war halt eben auch unten gelegen. Und dann hat man halt geguckt, dass man halt eben so lange wie möglich halt rauszögert, dass der Kleine halt noch weiter wachsen kann, der ja gesund ist. Ja. Und naja, dann haben wir uns halt entgegen dessen, was man mit dem Oberarzt uns entschieden hatte, in der einen Nacht dann doch für einen Kaiserschnitt entschieden. Mit der Hebamme auch zusammen. Naja, die Ärztin fand es nicht so prickelnd, die da gerade am Tag am Start war. Da hat dann mein Mann auch quasi. Ja, ein Machtwort gesprochen, das war schon. Also, ja, es ist schon seltsam, dass dann manche dann auch irgendwie mit der Situation. Ich habe das Gefühl gehabt, die war überfordert, weil sie die Entscheidung nicht treffen wollte, aber nachts war halt kein Oberarzt da, sondern nur sie. Ja,
Ja, man
und
denkt
da.
eigentlich, so einer Station sind die also besser geschult, ne? Oder haben solche Fälle öfters, oder aber anscheinend auch vielleicht gar nicht, ne?
Ja. Ja, und dann kamen dann die Kleinen am 25.06. auf die Welt.
In der 25. Woche
In
dann.
der 26. war es dann schon. Ja, also Lungenreifespritze und so ein Zeug haben wir dann auch gemacht gehabt noch. Ja, die Kleine hatte tatsächlich schon 500 Gramm und der Große 860. Also, ja. Aber der Kaiserschnitt war schon eine Aktion für sich. Da total vernebelt und ja, mein Mann durfte dann die kleine Maus begleiten. Die hatte dann noch 29 Minuten gehabt. Und ja, er wurde dann natürlich gleich mitgenommen auf die Intensivstation, also halt eben mitgenommen und dann ja, in den Inkubator und vorbereitet und so. Weil halt noch viel zu früh. Genau.
Aber tendenziell schon schaffbar, oder? So 26. Woche können schon Frühchen schaffen, oder?
Ja, tatsächlich. gibt es auch echt einige, die auch dort im Krankenhaus auch tatsächlich überstanden haben und alles gut ging. Und ja, die Ärzte hatten dann an dem Tag, dann auch gleich morgens nach der Geburt, den Sternekind-Fotograf angerufen. Ich hatte ja im Krankenhaus dann auch schon Sachen dabei. Also mir wurde auch vorher empfohlen, einfach Dinge doppelt zu kaufen, weil wir wussten ja, dass wir sie verabschieden werden, dass ich auch, ich sag mal, den gleichen Strampler auch für mich zu Hause als Erinnerungsstück habe, wie für die Kleine, wie sie vielleicht dann anhat. Das sind einfach so Dinge, da denkt man von alleine nicht dran. Und da war ich echt froh gewesen auch, dass ich mich vorher halt auch schon damit auseinandersetzen konnte, damit ich einfach Dinge auch doppelt da habe. Ja, das Krankenhaus war dann auch so, dass sie, weil die war dann viel, viel zu klein. Also ich hatte Größe 44 gekauft gehabt. Das hat ja wirklich ja, einem Baby in der, ja, mit 500 Gramm in der 26. Woche nichts gebracht. Aber im Krankenhaus, die waren so schön versorgt, auch von unterschiedlichsten, ja, Sternenkindervereine mit so Einschlagdecken und Mützchen. Und ja, dass die Kleine dann doch schon so nach einem kleinen, süßen Baby dann auch aussah.
Und wie hast du die, also warst du in Vollnarkose oder konntest du die 29 Minuten mit ihr zusammen sein?
Ja, mein Mann durfte auch mit dabei sein. Und ja, die Kleine war bei ihm auf dem Arm.
Aber
Weil
warst du auch, also warst du in Vollnarkose und musstest
ich war
erst
nicht in Vollnarkose.
mal.
Ich war da, aber ich war echt, also es war schon Stress, vernebelt, keine Ahnung. Naja, man ist da ja so angeschnallt am OP-Tisch. Ja. Die haben mir ja dann die Hände frei gemacht, damit ich sie dann auch mal anfassen kann. Aber ja, mir war kreislauftechnisch nicht danach, sie zu halten. Das haben wir dann danach gemacht, dann die Verabschiedung, während denn er dann ja, hingerichtet wurde auf der Intensivstation und alles ja, gemacht wurde, haben wir uns dann in Ruhe von ihr verabschieden können. Wir haben sie dann auch noch mit dabei gehabt, wir haben auch Bilder von beide gemeinsam. Also, sobald dass er, also er hatte dann auch atmen können, auch mit, ja, diesen Sauerstoffteiler auf der Nase und so, natürlich verkabelt von oben bis unten. Aber ja, wir durften dann auch mit der Kleinen noch zu ihm. Wir haben dann auch noch Bilder von beide gemeinsam, weil das war uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir einfach so ein bisschen auch Erinnerungsstücke schaffen. Ja, so war mal die Geburt und das Ganze. Und ja, von ihr haben wir uns dann verabschiedet gehabt und dann war halt wirklich so der Hoffnungsträger er. Ich habe mich dann entschieden gehabt, dass ich auch ja nach Hause gehe zum Übernachten, weil er dort in gute Hände ist. Und ich hätte ja zum Schlafen auch in einem anderen Raum, Station weiter schlafen müssen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach ja daheim behütet auch bei meinem Mann zu übernachten und dann jeden Tag zu pendeln, ganz, ganz früh dann dort zu sein. Ja, abpumpen und all das, was man dann doch als Mami tut. Und wir durften tatsächlich schon am nächsten Tag mit dem kleinen Mann kuscheln. Also der durfte dann auch schon rausgeholt werden, Känguruen und also das war echt richtig, richtig schön. Und ja, nach 3 Tagen ging es ihm aber dann auch nicht so gut. Und dann hat sich rausgestellt, dass er über den Nabelkatheter Bakterien bekommen hat oder was auch immer und ja, eine Blutvergiftung. Und so war es dann, dass er 12 Tage hat er gekämpft.
Also schon nach Geburt, ne? Also er war eigentlich gesund, aber nach der Geburt ist das passiert, ne?
Ja.
Und das war
Ja.
was, worauf du nicht vorbereitet warst, ne? Du sagtest jetzt
Nee.
immer der Hoffnungsträger und dann so eine Komplikation, mit so einem schlimmen Ausmaß, ne? Also das ist
Ja.
was, worauf man sich nicht vorbereiten kann, ne?
Nee, da hat man sich echt, also man hat sich da einfach nicht drauf vorbereiten können. Nee. Ach ja, aber das war halt echt auch die 12 Tage. Also man hat es ja nach dem 5. Tag schon gewusst, oder nach dem 3. Tag, dass da halt auch Themen sind mit Sauerstoffzufuhr, dass irgendwas nicht stimmt. Aber die brauchen ja dann auch, bis die diagnostisch rausfinden, was denn da los ist. Das war halt auch immer so ein Auf und Ab. Und ja. Letztlich muss man dann natürlich auch wieder die Entscheidung treffen, wann ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Medizin sagt, sie kann nichts mehr tun. Und ja, da waren echt ganz, also das war echt auch eine harte Zeit. Und es durfte wieder, ja, niemand mit dazu, da man durfte. Und ja, wo es dem Kleinen gut ging, ich glaube, wir mussten sogar uns abwechseln. Wir durften nicht gleichzeitig zu ihm. Ja, also es war schon viel. Aber ja, ich sag ja, bekleidet wurden wir liebevoll dort. Und als man dann gemerkt hat, dass es ihm wirklich ganz, ganz schlecht geht, durften wir auch immer gemeinsam rein. Ja, und dann war es halt irgendwie die letzten 2 Tage oder 1,5 Tage durfte man dort sogar übernachten, weil ja, man wusste nicht, wie lang geht's noch und alles. Und ja, es war schon seltsam, weil ich habe tatsächlich in der einen Nacht geträumt, dass er bei mir liegt im Bett. Und ja, ein paar Stunden später ist er dann gegangen.
Ja, und du selbst warst ja auch noch in Heilung, ne? Also so ein Kaiserschnitt ist ja auch noch eine körperliche Wunde, ne? Also da ist ja eigentlich alles komplett verwundet, das Herz, der Körper, völlige Überforderung und auch nicht, ja, schwer in Worte zu fassen, ne? Oder für einen Außenstehenden zu verstehen,
Ja.
was für ein Ausnahmezustand das sein muss, so, ne?
Faszinierenderweise war irgendwie alles friedvoll. Also man stellt sich, also ich hätte mir das früher immer vorgestellt als totales Chaos, aber das war einfach nur Stille.
Aber angenehme Stille.
Teilweise ja, aber teilweise natürlich auch nein, weil ich bin absolut kein stiller Mensch, war ich noch nie. Ich war immer Vollgas und ja. Und ja, es war mal irgendwie alles trotz allem. Also wir konnten uns von ihm verabschieden. Wir haben natürlich auch unsere beiden Kinder damals auch ein Versprechen gegeben, nicht aufzugeben. Und das haben wir auch nicht gemacht. Also ich musste natürlich dann wegen dem Kaiserschnitt, es war noch ein komplizierter Kaiserschnitt, weil die zu klein waren, mindestens 1 Jahr warten, bis ich wieder schwanger werden durfte. Und die haben ja damals schon im OP-Saal gesagt, da hatte ich überhaupt noch nicht über eine andere Schwangerschaft nachgedacht, dass ich nie wieder normal gebären darf, weil die so eine komische Naht machen mussten, weil er so weit oben lag. Aber das war mir ja alles egal. Und ja, wir wurden dann auch belohnt. Mittlerweile habe ich jetzt auch, ja, eine 2-jährige Tochter an der Hand. Ja, letztlich habe ich 3 Kinder. Zwei im Herzen und ja, eine an der Hand. Und mir ist auch immer ganz, ganz wichtig, auch die zwei zu erwähnen, weil ich am Anfang von der Schwangerschaft habe ich sie als Zwillinge verleugnet. Das hat mir ewig lang zu knabbern gegeben, weil durch die Corona-Phase, die Leute wussten, dass ich schwanger bin. Und dann war ich arbeiten und natürlich dann wieder nach dem Mutterschutz. Dann fragen die dich so oder so nach deinen Kindern oder wie es deinem Kind geht. Ja, und dann musste ich halt voll oft dann halt immer ausräumen und halt sagen, es waren Zwillinge. Und dann, ja, habe ich mir danach geschworen, egal wann. Wenn ich schwanger bin, bin ich schwanger, dann erzähle ich, sobald es mir danach ist, mir egal in welcher Woche. Und ich werde immer sagen, ist eins oder zwei, keine Ahnung, ich werde keins mehr verleugnen, weil das hat sich am Anfang noch angefühlt wie ein Verleugnen. Weil ich nie ja, über Zwillinge halt gesprochen hatte, weil wir auch bis zum Schluss nicht wussten, ob sie es übersteht oder nicht. Und dann weiß man auch nicht, will ich jetzt danach darauf angesprochen werden oder nicht. Auch diese Gedankengänge, wenn es ihm gut gegangen wäre, wenn er gelebt hätte, hätte ich das jetzt trotzdem wollen, dass es andere wissen oder nicht. Aber man weiß ja selber nicht, wie man mit so einer Situation umgehen soll. Und da gab es halt auch, ja, nach dem Tod ganz, ganz viele Dinge, die mir letztlich auch wieder geholfen haben, wieder so ein bisschen auch, ja, Freude in den Alltag zu lassen. Ich habe angefangen, direkt danach Tagebuch zu schreiben, weil ich hatte Angst, sie zu vergessen. und habe da einfach so Dinge beschrieben, die mir während der Schwangerschaft halt Freude bereitet hatten. Um auch einfach da was festzuhalten, weil ich immer Angst hatte, ich vergesse sie. Weil also für andere waren sie ja irgendwie nie da.
Ja, mit dir
Und
waren sie am meisten verbunden, ne? Also
ja.
weil.
Ja, und dann auch so eine Dankbarkeitstagebuch. Also ich habe 2 Tagebücher parallel geführt und ja, so Dinge, die mir einfach gut taten. Und auch das Wissen von vornherein, ich habe überlebt und ich lebe noch. Und auch einfach wieder an meinem Leben teilzunehmen. Ja, und das verbinde ich halt auch so mit diesem Abschied, was wir nehmen konnten. Und auch diesem Versprechen, nicht aufzugeben, einfach auch irgendwo das Positive in allem zu sehen. Genau.
Aber das ist ja ein
Und.
Prozess, ne? Also das passiert ja nicht
Nee.
unmittelbar danach, sondern das
Nee.
da ist noch ganz, ganz viel zwischen und ganz viel Gefühlschaos und dass man irgendwie einen Sinn darin sieht oder das irgendwie positiv bewerten kann für sich oder sagen kann, ach, das war trotz alledem friedvoll, ne? Das kommt erst später, ne? Das ist
Ich bin auch damals echt froh gewesen, dass meine Hebamme, die konnte irgendwie gefühlt auch nicht wirklich damit umgehen. Die hat mir eine andere Hebamme empfohlen, die auch eine Trauerbegleiterin ist und die auch Rückbildungskurse anbietet, nur für Sternenmamas. Ich war ja wirklich, ich sag mal, so ein knallharter Knoche. Ich habe zu meiner Frauenärztin gesagt, na, ich gehe bei meiner Hebamme jetzt halt den Rückbildungskurs. Die guckt mich an, sagt, du gehst nicht, manchmal duzt sie mich, manchmal sieht sie mich, sagt, du gehst jetzt nicht mit glücklichen Mamas da in den Rückbildungskurs. Ich sage, so, was soll ich jetzt sonst machen? Ich verschreibe Ihnen einen Rückbildungskurs einzeln bei der Physio. Ich sage, okay. Hatte dann, wie gesagt, das Glück, dass dann, also ich bei der Physio Rückbildungskurs machen konnte, alleine für mich. Und dann auch über die Trauerbegleiterin, aber die bündelt es halt. Also zum Glück gibt es nicht immer in der Region so viele Sternenmamas, die betreut werden müssen und wollen, dass sie halt immer so alle Viertel- oder Halbjahr neue Kurse beginnt. Und da war es dann auch. Das war es ganz im Juni, Juli, im Oktober dann soweit. Das hat dann für mich auch perfekt gepasst, weil das war dann so der Übergang nach dem Mutterschutz Richtung, ich muss wieder arbeiten gehen. Und da nochmal, ich sag mal, auch so die fachliche Begleitung da auch und auch das Zusammensein mit anderen Sternenmamas, denen es genauso ging. Und diese Welt zwischen der Trauer und dem, mir geht es eigentlich richtig schlecht, und dem wieder Freude zulassen dürfen und sich selbst erlauben, Spaß zu haben.
Ja,
Ja.
und Gleichgesinnte zu treffen, ne? Also, ne, nicht, ihr hattet nicht alle geschickt, aber das ist so eine große Verbundenheit, ne? Oder es eröffnet sich ein ganz neuer Raum sozusagen oder Kontakte oder ne, was man als ja, Mama mit Erdenkindern lernt man ja auch neue Mamas kennen sozusagen und da ist so, ja, hat man natürlich andere Themen, worüber man sich unterhält, ob Stillen und alles das, aber und ihr hattet eure Themen und ich glaube, dass das verbindet einfach so arg, dass das ganze ganz eine wertvolle Ressource, oder hast du ja wahrscheinlich jetzt noch Kontakte hin, ne?
Ja, ich glaube, wir waren insgesamt 7 oder 8 Sternmamas und ja, mit echt vielen haben wir noch Kontakt. Die Heike, die Trauerbegleiterin, die Hebamme, die macht da jetzt immer mal wieder, auch einmal im Jahr, wo sie so einen Frauenlauf mit organisiert, so eine Gruppe, wo ich auch einfach mitgelaufen bin, wo wir einfach auf das Thema aufmerksam machen, dass wir auch Mamas sind und auch starke Mamas und auch mit Freude oder auch ja diesen Zwiespalt, also am Leben teilnehmen und teilhaben. Und dass man es halt niemandem, also man sieht es niemandem an. Es gibt mit Sicherheit so, so viele Frauen da draußen, die Mamas sind, die aber je nachdem gar nicht das Glück hatten, was ich jetzt habe und ein Kind an der Hand haben dürfe. Und die trotzdem auch Mamas sind, wobei viele das so nicht anerkennen und also sehen. Aber ja, diese Gefühlswelt entwickelt sich schon während der Schwangerschaft. Also das hätte ich früher nie ja, geglaubt. Aber es haben sich echt viele, viele Freundschaften dadurch ergeben. Und wir hatten danach noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns ausgetauscht hatten. Und dann hat sich aus Zufall ergeben, dass ich und zwei andere gleichzeitig schwanger wurden, also innerhalb von einem 2, 3 Wochen-Turnus. Und wir haben dann so unsere eigene kleine WhatsApp-Gruppe gebildet mit Ängste und Sorge, die es halt wieder in der Folgeschwangerschaft gibt, weil wir wollten ja die anderen Mamas da auch nicht quasi mit behelligen, weil die waren je nachdem noch in andere Phasen von dem Ganzen. Und ja, da hat sich daraus echt eine Freundschaft draus entwickelt. Und die Kleinen sind tatsächlich so innerhalb von 3, 4 Tage vor meiner Tochter und 5 Tage danach, also alle innerhalb von 1,5 Wochen geboren. Das ist echt, also das verbindet, ist echt schön. Und wir haben auch immer noch Kontakt. Also ja, auch mit den anderen Mamas kommt es immer mal wieder, dass wir uns treffen, und das ist einfach echt super schön. Und viele, viele haben jetzt davon auch schon ihre Regenbogenbabys, wie man so schön nennt, ihre Folgewunder. Und es ist einfach so toll, das auch, ja, mitzuerleben.
Ja, aber Rückbildung ist auch immer also ein wichtiger Stichpunkt, ne? Dass man da sich einen Kurs sucht und meistens gibt es regional nichts oder man muss, also wenn man ländlich wohnt, extrem weit fahren oder es gibt natürlich auch Online-Angebote, dass man das wirklich auch für sich, also man hat ja den Anspruch drauf auf so einen Kurs und dass man das auch wirklich für sich und seinen Körper und ja für die Heilung, für Körper, Geist, Seele in Anspruch nimmt, ne? Und was wie du das so beschreibst, was daraus vielleicht auch resultiert an Freundschaften oder weitergehenden Verbindungen, ist ja auch sehr, sehr wertvoll, ne? Ich glaube, das wissen auch viele nicht einfach, ne? Es kommt so viel auf einen zu, vor allen Dingen, wenn man so eine Diagnose bekommen hat, ne? Bricht irgendwie eine Welt zusammen und man geht ja in ganz andere Themengebiete, mit denen man sich vorher noch nie beschäftigt hat. Und das ist natürlich toll, wenn man eine schöne, also eine nette Hebamme an seiner Seite hat. Gutes Klinikpersonal oder ja auch gestütztes innerhalb der Familie, ne? Oder wenn man da einen guten Beistand bekommt und vielleicht nicht Menschen, die sagen, naja, du musst dich jetzt so entscheiden oder so, also ne, oder triff jetzt deine Entscheidung oder dann noch Druck ausüben, ne? Das ist ja das, was man gar nicht gebrauchen kann, sondern dass ja die Eltern das ja die Entscheidung treffen und du natürlich oder die Mamas auch körperlich da, die ja die meiste Arbeit leisten oder die meiste Verbundenheit haben und genau, ja.
Ja, ich find's halt auch so, so wichtig, was ich auch, klar, jetzt ist es bei mir jetzt dieses Jahr 4 Jahre her schon. Ich kann es als gar nicht fassen, weil in manchen Momenten fühlt sich's an, so wie jetzt gerade, wenn ich so intensiv drüber rede, wie wenn es gestern war. In andere Momente mit der kleinen Maus im Alltagschaos, mit Arbeit, Job, Haushalt, da ist es so wie, da denkt man so mal kurz drüber nach, weil es ist nie ganz weg, so, ist es mir wirklich passiert? So, dann ist
Ja.
man emotional so weit weg davon. Das hat man sich am Anfang, naja, die verschiedenen Phasen der Trauer nie vorstellen können, dass man da so dann irgendwann mal drüber fühlt. Aber das ist halt immer so ein Auf und Ab. Und da finde ich es halt auch so wichtig, dass man auch so im Alltagsstress, weil irgendwann dann muss man wieder arbeiten gehen. Dann hat man vielleicht echt das Glück, ein Folgewunder zu haben. Und dann kommen aber diese Grenzen, an die man kommt. Jetzt ist man die Mama, die man immer sein wollte. Und auf einmal kommt halt dieses ganze Mama-Leben, so, das Kind hört nicht, dann passieren irgendwelche Dinge, so Lappalien, da denkt man, ey, da hat man eigentlich das Schlimmste überstanden, was es so gefühlt für einen so geben kann, mit dem Tod von den eigenen Kindern. Und dann ärgert mich das nicht über Kleinigkeiten im Alltag. Und da finde ich es halt auch so wichtig, dass man sich selber als Mama, egal ob Sternmama oder Mama, Momente für sich nimmt. Egal, ob das Momente der Freude sind oder Momente zu sich zu kommen oder auch, dass man sich Momente nimmt für die Trauer. Das hat auch tatsächlich die Trauerbegleiterin gesagt, oder dass man so ein Trauerkissen oder sowas, wo man dann wirklich sagt, so, jetzt nehme ich diesen Moment bewusst, um zu weinen, weil man es vielleicht schon lange nicht mehr zugelassen hat oder ja, dass man aber alle Gefühle zulässt. Ich kann in einem Moment weinen, wie jetzt gerade vorhin mal kurz während dem Podcast hier, aber ich kann im anderen Moment auch einfach wieder glücklich sein über das alles, die Fülle, die ich habe. Und ja, da finde ich so viele Dinge, die es gibt, wie man sich und dem Körper was Gutes tun kann. Auch, ich sag mal, mit guter Ernährung, guter Versorgung vom Körper, auch mit Ritualen. Früher hätte ich nie gedacht, Mensch, ich bin Elektrotechnik-Ingenieurin, ja, dass ich mal so spreche. So, ja, also so das Spirituelle, was ich so wieder entdeckt habe, was auch einfach einem gut tut und ja, so die Macht der Pflanzen zu nutzen. Und auch, ja, mittlerweile habe ich Steine im Glas für Körper, Geist und Seele, wo ich auch früher habe ich gedacht, so die, die das machen, die spinnen doch alle. Und jetzt, ja, habe ich so kleine Oasen für mich entdeckt, die mir einfach gut tun. Und da kann ich wirklich nur jede Mama da draußen, jeder Sternmama einfach mitgeben. Tu einfach das, was dir gerade gut tut in dem Moment und denk nicht drüber nach, was die anderen drüber denken. Ja.
Ja, lass dich ein Stück weit auf die Reise ein, ne? Also nichts ist nicht immer einfach und nicht
Nee.
immer schön. Vielmals ist es auch einfach Schmerz, aber jetzt so rückblickend ist es, hat es dir auch ganz, ganz viel gegeben, ne?
Ja, also egal wie, sie haben mich zum ersten Mal zur Mama gemacht.
Ja.
Und die kleine Maus an der Hand, die kriegt halt mit. Sie hat einen Bruder und eine Schwester. Und ich erzähle ihr das auch jetzt immer wieder. Wir haben uns damals für eine Bestattung im Friedwald entschieden, weil ich einfach der Meinung bin, dass über die Natur wir verbunden sind. Und egal ob im Wind, der Erde, ja. Und da gehen wir auch regelmäßig oder auch unregelmäßig hin, so wie es uns gut tut. Mit der Kleinen und ja, sie weiß, dass wir dort Leon und Marlene besuchen gehen und sie sagt, sie weiß auch, dass sie für uns gesagt im Himmel sind.
Ja.
Und ja,
Und für
so
sie ist das
gehört es
ganz
halt auch
normal,
einfach
ne?
mit
Also für
dazu.
sie ist das gar nicht schlimm oder schmerzbesetzt oder so. Für sie ist das ja ganz normal, ne? Und das ist, glaube ich, auch wirklich der richtige Weg, mit den Geschwisterkindern darüber zu reden. Egal, also, ne? Sie ist zwei, ne? Oder?
Ja, die ist zwei.
Ja, aber und trotzdem, also, ne? Würdet ihr es verheimlichen, würde sie ja trotzdem den Schmerz spüren oder die Verbindung. Also sie würde das sowieso merken. Also deswegen ist ja immer der Appell an die Eltern, das auch zu kommunizieren, natürlich kindgerecht und nicht ganz schlimm das erzählen und was alles so, also kindgerecht erzählen natürlich, ne? Und auch auf ihre Bedürfnisse achten und auf die eigenen. Aber ich glaube, das hat auch was mit ja, Authentizität zu tun der Eltern, ja, wie ne, Mama weint halt auch mal. Also das gehört ja auch zum Leben dazu, ne? Und das kann man ja ganz gut erklären und sagen, naja, es ist wegen den anderen Babys und also da kommt man ja mit Kindern ganz leicht in Dialog. Das ist ja überhaupt gar kein Problem für die, ne?
Ja, ja. Ja, die verknüpft er jetzt halt auch noch nicht mit irgendwelchen Emotionen und für die sind es ja gesprochene Worte, aber die spürt ja meine Emotionen. Also die ist ja ein sehr feinfühliges Wesen, wie ich auch bin, obwohl ich es manchmal mir auch nie zugetraut hätte. Aber ja, die spüren das.
Ja, Jenny, das war ganz, ganz, ganz toll. Also deine Geschichte berührt mich auch sehr. Und ich glaube, ganz viele Hörer auch. Und ich hoffe, dass sie etwas mitnehmen konnten für sich, also so Hörer. Aber und ich hoffe, dass dir das Gespräch auch gut getan hat, weil was natürlich auch manchmal passiert, ne, so mit den Jahren erzählt man ja auch weniger darüber. Und es ist ja auch schön, dass wir heute noch mal an die beiden ganz, ganz liebevoll gedacht haben und sie hier ja zum Thema gemacht haben. Ich glaube, das fänden sie schön. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und wir verlinken das Buch. Ich verlinke das in den Shownotes und auch, also, ne, wo man dich finden kann. Und dann kann es natürlich sein, dass unsere Zuhörer auch ein paar Fragen haben und da vielleicht auf dich zukommen oder auf mich. Und genau. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, lieben Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Und ja, ich bin auch mal gespannt, wo mich die Reise noch hinführt. Ich habe tatsächlich auch durch das, dass ich echt so viele Dinge gefunden habe, die mir auch gut tun. Wer weiß, was wem gut tut, aber einfach auch darüber zu sprechen und einfach, ja, auch wenn ich da jetzt keine professionelle Ausbildung drin habe, für das, ja. Bist du da, sind andere da, aber einfach in den Austausch zu gehen. Ich sage ja, mir hat damals in meiner Trauer Social Media viel Halt gegeben mit den Leuten, die ich nicht kannte, weil die das gleiche Schicksal haben wie ich. Und deswegen, egal wie es dir geht, ich denke, Eleni wird auch vielleicht mein Instagram-Profil mit unten verlinken, wenn sie mag, gerne. Wem es irgendwie so geht, ja, während der Schwangerschaft vielleicht mitbekommt, dass da was nicht so ist, wie es sein soll. Wer einfach mal drüber sprechen will, ich sag mal, wie mit einer Freundin, die vielleicht das ähnlich erlebt hat, vielleicht kann eine Freundschaft daraus entstehen, vielleicht auch einfach nur ein netter Austausch, einfach schreiben. Ja. Da möchte ich vielleicht auch einfach ein Stück weit was zurückgeben, was ich auch erleben durfte, einfach auch so der Zusammenhalt. Auch wenn man sich vielleicht erstmal nicht kennt.
Ja, da bietet Social Media natürlich eine tolle Plattform, ne? Und
Ja.
gleich kann man auch vielleicht eine kleine Warnung aussenden, dass Google dir in so Situationen nicht unbedingt immer der beste Freund ist oder einem da auch Angst machen kann, ne? Also es hat so beides, aber das ist schön, dass du gute Erfahrungen hattest und dass es natürlich auch Menschen gibt, die sich professionell damit beschäftigen und wir können ja auch noch mal auf eine Fehlgeburt begleitet verlinken. Das ist ja mein anderes Profil oder wo ich mit anderen ja, professionellen Begleiterinnen auch so eine Sternkind-Sprechstunde habe, die kostenlos ist. Also es gibt schon Angebote, wenn man konkret danach sucht, aber natürlich so, ja, Google ne, oder das Googlen von Diagnosen oder so, das birgt auch immer Gefahren. Also da muss man sich dann schon, ja, vertrauenswürdige ja, Foren oder so raussuchen. Gut, Jenny. Danke, danke, danke. Und bis bald.
Lieben Dank.
So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen willst. Wenn du das Thema vertiefen willst oder bei meinem Interviewpartner gerne vorbeischauen willst, dann schau doch mal hier unten in die Shownotes, da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder über mein Instagram-Profil. Ich freue mich, wenn du diese Folge kommentierst, sie mit einem Sternchen versiehst und beim nächsten Mal natürlich wieder einschaltest und dabei bist.